Halleluja. Danke, Jesus. Gott ist gut. Amen. Amen. Gott ist gut. Amen. Amen. Ja, genau. Das wollte ich hören. Ich freue mich total, heute Morgen mit euch in das Wort Gottes reinzugehen. Ich freue mich darauf, neu inspiriert zu werden. Ich erwarte das, wenn wir in das Wort Gottes gehen, wenn wir im Gottesdienst sind, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn die Heiligen sich treffen und die, die noch nicht dazugehören, auch dabei sind. Damit wir mehr werden, dass die Gemeinde wächst, das Reich Gottes nach vorne vorangeht. Leute, da brennt mein Herz für. Ich möchte das sehen. Und ich freue mich, dass wir das gemeinsam heute Morgen dann ein Stück weiter mit reingehen. Danke, Vater Gott, für dein Wort. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Danke, dass dein Wort wirksam ist in Kraft und in Stärke. Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern wie ein großer, gewaltiger, göttlicher Bumerang, was Gutes wieder mitbringt, Herr, wenn wir das Wort verkünden und wenn wir in dein Wort hineingeben. Danke, dass es wirksam ist und dass wir verändert und verwandelt werden. Danke, Jesus, dafür. Das Thema, was ich heute Morgen auf dem Herzen habe, lautet, Dankeschön, werde ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Werde ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und es ist zwar interessant, Wolfgang hat so ein paar Impulse schon gesetzt und im Lobpreis kam schon was und ich empfinde, dass Gott jetzt so ein paar Dinge vielleicht auch zusammenzieht. Das ist gut, gefällt mir sehr gut. Wir wollen gemeinsam ins Wort Gottes reingehen und zwar in das Neue Testament, in den zweiten Korintherbrief. Und wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du die gerne aufschlagen. Der Korintherbrief ist von Paulus geschrieben, steht im Neuen Testament, also ein bisschen weiter hinten. Wenn du dein Smartphone dabei hast und da eine App drauf hast, dann darfst du die auch gerne rausholen und mitlesen, weil die Technik muss uns zum Besten dienen. Und ich lade dich ein. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Und ich lese hier mal ausnahmsweise nach der neuen Genfer Übersetzung. Gefällt mir ganz gut. Und Paulus schreibt an Christen in einer Stadt, und zwar in Korinth. Und da heißt es: Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Und Paulus spricht hier von Veränderung, von Umgestaltung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn der Wind von Veränderung weht, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder baust du eine Mauer oder du baust eine Windmühle. Und ich lade dich ein, heute Morgen das Wort zu nehmen und zu empfangen und dich von ihm antreiben und bewegen zu lassen. Paulus schreibt hier, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Hammer. Hammer. Wisst ihr, hier ist was versteckt drin. In unserem stetigen Prozess, in dem wir uns bewegen, wo wir uns verändern, gibt es eine gute Nachricht. Du hast einen Einfluss auf deine Veränderung. Hast du das gewusst? Du hast einen Einfluss darauf. Ganz komprimiert sagt Paulus an dieser Stelle, du wirst zu dem, was du anschaust. Du wirst zu dem, was du anschaust. Was schaue ich an? Was habe ich im Fokus? Wo konzentriere ich mich drauf? Was bete ich an? Wir treffen tagtäglich Entscheidungen, was wir anschauen. Wir treffen täglich Entscheidungen, wem oder was wir Raum geben in unserem Leben. Weil dem oder das, was wir Raum geben, wird sich in uns widerspiegeln und wird uns verändern. Und wenn wir sagen, das Thema heißt, werde ein Mensch nach dem Herzen Gottes, dann geht es darum, dass wir Männer und Frauen und Kinder sind, die für Jesus brennen, die leidenschaftlich nach vorne gehen, die einen Auftrag von Gott wahrnehmen und nach vorne gehen, die mit Feuereifer und Liebe ihn anbieten, die mutig sind, die entschlossen sind. Menschen, die Gott kennen, die das konkrete Handeln Gottes in ihrem Leben erwarten. Ich will so ein Mensch sein, du auch? Ja? Ich möchte jemand sein, der Gott mit allem, was er ist, anbetet, anschaut und mehr verwandelt wird. Wir schauen auf ihn, lesen wir im 2. Korintherbrief, damit wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wow. Und ich möchte mit dir heute Morgen eine kleine Zeitreise machen. Und wir wollen uns das Leben von einem Menschen anschauen in der Bibel, der so verschiedene Stationen durchlebt hat. Und es geht um den König David aus dem Alten Testament. oder hat viel erlebt und gesehen von der Herrlichkeit Gottes in seinem Leben. Und das Geheimnis, was zu seinem Leben gehört, was in seiner Existenz verankert war, war Lobpreis und war Anbetung, war Schauen auf Gott. Er hat sich vorgenommen, auf Gott zu schauen. Er hat sich vorgenommen, Zeit mit Gott zu haben. Und ihr Lieben, ich glaube, Zeit mit Gott verändert alles. Zeit mit Gott zu haben, verändert alles. Seine Perspektive zu bekommen, eine himmlische Perspektive, ihn zu kennen, zu spüren und zu wissen, Gott ist bei mir und er wird einen guten Plan, den er für mein Leben hat, auch garantiert umsetzen. So möchte ich dich einladen heute Morgen, dass wir 4 Stationen uns anschauen von David. Und vielleicht findest du dich an der einen oder anderen Stelle wieder, vielleicht sagst du, yo, vielleicht stehe ich gerade da. Oder vielleicht sagst du, da war ich gestern. Aber vielleicht sagst du auch, da möchte ich hin. Wie alles begann, David, der Hirtenjunge, ist so circa 3000 Jahre her. In Israel war König Saul an der Herrschaft. Und als es mit der Königsherrschaft von Saul zu Ende ging, wurde Samuel, der damalige amtierende Prophet, ausgesandt von Gott. Du bist den nächsten König und du sollst den nächsten König salben. Und er wurde nach Bethlehem geschickt zu einem Mann, der hieß Isai. Und Isai war reich gesegnet, er hatte Söhne, viele, viele Söhne. Da hatte er seinen Royal Ranger-Stamm immer zu Hause. Also da war richtig was los bei ihm. Und Samuel wurde hingesandt nach Bethlehem. Und Bethlehem, unter uns gesagt, Bethlehem war ein Kaff, da war nichts los. Da wurden um 6 die Bürgersteine hochgeklappt, der Mond mit der Stange runtergezogen, da war nichts los. Und als es dann hieß, Samuel kommt, der Prophet Samuel, da war da eine ganz große Aufregung im Dorf. Und das Erste, was sie sagten, als Samuel ins Dorf kam, Samuel, kommst du in Frieden? Kommst du in Frieden? Ja? Weil damals war das halt so, dass die Propheten halt die Tora, also das Gesetz, aktualisiert haben. Und sie wussten, hey, wenn der Prophet kommt, dann spricht er von Gott. Dann spricht er die Realität des Himmels aus. Ja, damals hatte nicht jeder den Heiligen Geist, sondern die Priester, die Könige und die Propheten. Und die Propheten haben die Tora, also das Gesetz, aktualisiert. Und dann fingen sie an zu zittern und sagten, hey, da kommt der Prophet Gottes, kommst du in Frieden? Und das Gute war, Samuel sagt, ja, ich komme in Frieden. Und er sagt, Isai, ich muss bei dir mal übernachten und hol deine 7 Söhne zusammen. Und sie haben sich dann getroffen. Und was dann passierte, war eine regelrechte Fleischbeschauung wie auf dem Viehmarkt, weil Isai hat seine 7 Söhne hingestellt. Und der Prophet Samuel guckt sich einen nach dem anderen an, weil er wusste, dass unter den Söhnen vom Isai ist der neue König. Und wer mag das sein? Und nacheinander schaut sich Samuel die Söhne an und ist hin und weg und begeistert und beeindruckt, aber Gott nicht. Lass uns mal in den Text reingehen. Altes Testament, 1. Samuel, Kapitel 16, die Verse 10 bis 13. 1. Samuel 16, Verse 10 bis 13. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Er antwortet, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, hatte schöne Augen, ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, das ist es, denn er ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Was für eine groteske Situation. Da ist dieser Vater und er stellt seinen ganzen Stolz zur Verfügung und sagt, hey, meine ganzen Söhne sind hier. Ja, Eliab, der Älteste, Mr. Bethlehem durchtrainiert. Ja, oder Abinadab, der Zweite, kommt ins Spiel. Ja, schick mit Lederanzug und wow, ein Typ aus dem Männer-Model-Magazin. Und dann Nummer 3, Shamma kommt dazu und studiert, ja, ein Jahresbester. Und die anderen 4 auch gut. Und Samuel ist beeindruckt, aber Gott nicht. 7 Söhne gehen an Samuel vorbei und 7 fallen durch. Was für ein Gefühl für den Vater, oder? Vers 11, Samuel fragt Isai, hey, sind das wirklich alle? Sind das wirklich alle? Ich kann mich doch nicht verhört haben, Gott hat mich doch geschickt. Ja, und Isai antwortet dann und druckst so ein bisschen, ja, der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. Der Jüngste, der Kleinste ist draußen. Und Samuel sagt, weißt du was, ich rühre deine Erbsensuppe nicht an, bevor der junge Mann hier ist, den möchte ich nämlich sehen. Der Jüngste, das hebräische Wort, was für Jüngsten gebraucht wird, heißt Hagaton und das bedeutet der jüngste Sohn. Aber es ist viel mehr, und es geht hier um David, es ist viel mehr als das biologische Alter, es geht hier um einen Rang. Der Jüngste, der Hagaton, ja, das war der Kleinste, der Unbedeutendste, das war eigentlich die Witzfigur der Familie, das war das soziale Ventil der Familie. Wenn es irgendwie Stress gab, da gab es einen, den Hagaton, den David, der hat es abbekommen. Der Babybruder wurde rausgeschickt und abgelehnt. Hör mal, David, der Prophet, der kommt heute, aber du brauchst den nicht sehen, der will dich auch gar nicht sehen. Es ist besser, wenn du aufs Feld rausgehst. Es ist doch demütigend, oder? Stell dir vor, du bist mit deiner Familie zu Hause und du weißt, die Queen fährt vorbei im Auto und alle sollen auf den Balkon kommen zum Winken. Und du sagst zu dem Kleinsten, nee, geh du mal lieber rein. Was macht man nicht, ne? Das war das, die Prägung, die David da mitbekommen hat. Und dann wird er gerufen und kommt in das Haus zurück. Und plötzlich, bam, kommt Gott in sein Leben und er wird zum König gesalbt. Vor den Augen seiner Brüder, vor den Augen seines Vaters, vor den Augen des ganzen Dorf, von dem ganzen Dorf. Gott fängt an, seinen Plan zu offenbaren. Und er beginnt damit, mit David, ja, mit dem Familienclown, mit dem, auf dem alle rumhacken, ihn zu verändern, ihn auf einen Weg zu bringen, ihn zu einem Menschen nach seinem Herzen zu machen, nach dem Herzen Gottes. Denn wo alle nur den unbedeutenden Hirtenjungen sehen, da sieht Gott den König. Wow! Alle haben nur die Nervensäge gesehen, aber Gott sieht das Potenzial des Königs in dir und der Königin in dir. Lasst uns anfangen, die Perspektive Gottes für unser Leben zu haben. Ja? Als Gott in dein Leben kam, als er in mein Leben kam, hat er etwas mit mir angefangen. Er sieht mich und dich als Sohn und Tochter. Wir sind sein Sohn und seine Tochter. Und David fängt an, in dieser Identität zu wachsen und gleichzeitig ringt er damit, mit diesem Stigma, mit diesem Stempel aus seiner Vergangenheit und ringt und kämpft damit. Und es geht weiter mit David. David, der Mann, der zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes wurde. David, der Kämpfer. Nachdem David gesalbt wurde, Samuel, wurde er eingeladen und er war zu Hause am Königshof von Saul. Und er war bekannt, hatte nämlich einen ganz wunderbaren Befreiungsdienst. Ja, er war ein himmlischer, ein geistbewegter Musiktherapeut, denn er konnte wunderbar Harfe spielen. Und ich habe die mal mitgebracht. Er konnte gut Harfe spielen. Das ist die Kinnor, die zehnseitige Harfe. Die findest du im Psalm 33 näher beschrieben. Und das Wort Gottes sagt, wenn er sie gespielt hat, dann hatte diese Musik eine Wirkung, dass Saul zur Ruhe kam. Das Wort Gottes sagt, dass er befreit wurde von bösen Geistern. Als David Lobpreis gemacht hat, als er sein Herz zu Gott hin ausgeschüttet hat, als er anfing, sich nach ihm auszustrecken, wenn er anfängt, Lobpreis zu machen, passiert etwas in der Umgebung, in dem Oikos, wo er sich befindet. Gott kommt. Wow. Wow. Leute, wenn es nur eine Stelle gibt, die mir was sagt über Lobpreis, warum es gut ist, im Lobpreis zu leben, dann ist es diese Stelle. Das Singen von geistlichen Liedern, das Singen von dem, was Gott tut, das Ausrufen von dem, was er ist in seiner Herrschaft, das Bezeugen, das Bekennen, das Proklamieren von seiner Macht und von seiner Stärke. Es sorgt dafür, dass Gott kommt und wohnt direkt bei dir. Psalm 22, 4 sagt, Gott wohnt in den Lobgesängen Israels. Er zeltet nicht, er hat nicht seinen Campingwagen aufgeschlagen, er wohnt. Du kannst sicher sein, wenn du auf die Knie gehst, wenn du stehst, wenn du sitzt, wenn du liegst, wenn du betest. Gott ist da, er ist ganz in deiner Nähe. Und David ist an den Königshof gekommen und das war in der Zeit, wo Israel ganz heftig von den Philistern, von den Feinden angegriffen worden ist. Und da gab es diesen Riesen, wie heißt er? Goliath, super, genau, er hieß Goliath. Und er hat Israel verhöhnt und alle hatten Angst vor ihm. Und der amtierende König Saul sagt, ich mache einen Plan, ich muss diesen Goliath loswerden. Und wie mache ich das? Ich locke Menschen, die ihn fertig machen. Ja, er sagt, ich setze eine Kopfprämie aus. Wir lesen ein Stückchen weiter, 1. Samuel 17, Vers 25. 1. Samuel 17, Vers 25. Und die Männer von Israel sagten, habt ihr diesen Mann gesehen, wie er raufkommt? Er kommt nur rauf, um Israel zu verhöhnen. Und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen und will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen. David wird losgeschickt mit einem Pausenbrot, mit einem Eimer Proviant für seine Brüder und er kommt in dieses Kampfgeschehen rein und David ist sehr schlau, der checkt genau, was hier läuft. Er geht rum von einem zum anderen zu den Brüdern, hör mal, sag noch mal ganz kurz, was hat der König dem versprochen, der den erschlägt? Was hat der versprochen? Das hört sich aber gut an. Und dann kommt Eliab, sein ältester Bruder, und es ist genau dieselbe Masche wie damals. Mensch David, was willst du denn jetzt schon hier? Ey, wo sind denn die Schafe in der Wüste? Hast du die alleine gelassen? Ey, kannst du nicht dafür mal Verantwortung übernehmen? Was willst du denn hier? Du bist doch nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Er sagt zu ihm, zum David, ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens. Du bist doch nur hergekommen, um den Kampf zu sehen. David lässt sich nicht beeindrucken, geht weiter, fragt wieder weiter nach der Situation und was der König versprochen hat. Und dann heißt es, dass David zum König Saul sagt, ich werde hingehen, ja, und ich werde dir mal zeigen, was eine Harke ist. Ich werde kämpfen gegen Goliath. Und spätestens an dieser Stelle muss man sich fragen, was habe ich für ein Bild von diesem David? Ja? Der blond gelockte Jüngling, der mit seiner Harfe auf der Wiese sitzt, brav, lieb und zart und naiv. Der kleine, schwache Hirtenjunge, den wir aus den Kinderbibeln so schön dargestellt kriegen. Aber war David wirklich so? Wir sprechen darüber, dass wir Menschen werden möchten nach dem Herzen Gottes. Und um zu erkennen, was Gott mit David in seinem Leben tut, müssen wir verstehen, wie er geprägt war. Mehrfach fragt er hier in Vers 26 und 30 von dem Kapitel 17, was soll mit dem Mann geschehen? Und dann fängt er an zu überlegen. Und er sagt, Moment mal, die Tochter des Königs, wow, die Tochter des Königs, die ist nett, die werde ich gerne. Und dann geht es noch weiter. Dann heißt es, der Hof des Vaters wird schuldenfrei, keine Abgaben mehr, keine Steuern. Wisst ihr, was David in diesem Moment zeigt er sein Herz ganz tief. Er zeigt nämlich, ich habe die Chance, endlich meinem Vater und meiner Familie zu zeigen, was ich auf dem Kasten habe. Ich habe eine Möglichkeit, Anerkennung endlich zu bekommen, die ich nirgendwo kriege, die ich auch nie bekommen habe. Ich werde meinem Vater und meinen 7 Brüdern zeigen, was ich für ein Held bin. Und er wittert seine Chance, dass er sagen kann, Vater, pass auf, ich habe den Goliath umgelegt und ich habe dafür gesorgt, dass dein Hof frei ist. Wirst du mich jetzt anders behandeln? Wirst du mich jetzt mehr lieben? Bin ich angekommen bei dir? Wisst ihr, David war so ein Typ, der kannte nur eins. Im Ruhrgebiet, da sagt man so manchmal, muss ich euch erklären, im Ruhrgebiet sagt man immer auf die Fresse. So, ne? Das war so ein Typ. Weil er hat gekämpft, er war ein Haudegen, ja, er war ständig von Verlustängsten geplagt. Er wollte Dinge festhalten, er war ein tief verletzter Mann. Ja. Und er spielte in seiner Kindheit nicht mit Bauklötzen und Playstation, der hat mit Löwen und mit Bären gekämpft. Ja. Das Wort Gottes sagt, er kam an den Königshof, warum? Weil er ein tapferer Mann war und tüchtig zum Kampf galt. David war ein richtiger Draufhauer. Plötzlich fängt Gott mit ihm was an, mit diesem Draufhauer. Plötzlich fängt Gott an, ihn ein Mensch in den Weg zu stellen. Plötzlich wird es deutlich, wenn wir dabei sind, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu werden, wie wichtig Beziehungen plötzlich sind. Der David, der vorher nicht in der Lage war, Beziehungen zu leben, Dinge für sich behalten hat, immer ausgeschlossen war, sich an Gott geklammert hat, brauchte diesen Schritt, dass er einen Freund an die Seite bekam. Auf dem Weg dahin, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu werden, ist es für uns so wichtig, dass wir es lernen, in guten und gesunden Beziehungen miteinander zu leben. Es gibt da so einen Fluss, ja, Gott liebt mich und er liebt dich. Er nimmt mich an, er nimmt dich an. Wir werden geliebt und wir werden durch seine Liebe heil. Wir werden gesund, wir werden stabil und wir können und dürfen und sollen andere lieben und in heilen Beziehungen miteinander leben. Weil es passierte etwas, was die Bibel ja fast romantisch nennt, dass sich die Seele von David mit Jonathan verbunden hat. Weil David wird plötzlich herausgefordert und er wird befähigt von Gott, ein Freund zu sein. 1. Samuel 18, Vers 1 bis 5. David, der Freund. Merkt ihr es am Anfang? Er war der Abgelehnte. Er war derjenige, der für sich was erkämpft und erkauft hat. Und Gott fängt an, ihn zu formen, ihn zu einem Menschen nach seinem Herzen zu machen. Und dann lesen wir was ganz Erstaunliches. 1. Samuel 18, Verse 1 bis 5. Das war direkt danach. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David, seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, sein Bogen, sein Gürtel. David zog in den Kampf, und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Wisst ihr, was ich so erstaunlich finde, dass Gott so einen großen Schwerpunkt auf gute Beziehungen legt, die wir miteinander leben? David wurde befähigt dazu, der konnte das nicht. Der war nicht in der Lage. Ein verletzter, harter Mann. Er wurde befähigt, Verantwortung zu übernehmen, Beziehungen zu leben. Das ist was, was nach dem Herzen Gottes ist. Möchtest du so einer sein? Also ich möchte so ein Mensch sein, der Beziehungen leben kann. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Ein Bund, ja, die höchste Form des Miteinander. Das spricht von Verpflichtung, das spricht von Verantwortung, das spricht von Integrität. Man könnte fast meinen, es hört sich so ein bisschen an nach Ehe. Nur ich meine, David und Jonathan waren gute Freunde, aber sie hatten keine Beziehung, keine sexuelle Beziehung miteinander. Sie waren gute Freunde. Ja. Gott sagt ja schön am Anfang ja auch, ne, im Englischen heißt es so schön, er schuf Adam and Eve und nicht Adam and Steve. Ne? Also Mann und Frau gehören zusammen. Aber sie hatten hier einen Bund von Freundschaft, von Qualität, von Integrität, die konnten sich hundertprozentig aufeinander verlassen. Und Leute, das brauchen wir. Du und ich, wir brauchen Menschen an unserer Seite, auf die wir uns verlassen können und für die wir auch jemand sein können, auf den sich andere verlassen können. Die Liebe Gottes und seine Haltung für dich und mich als Sohn, als Tochter, dass wir hineingezogen werden an sein Herz, ist die Grundlage dafür, dass wir Menschen nach dem Herzen Gottes sein können. Und je mehr wir uns auf Gott ausrichten, je mehr wir ihn anbeten, ihn anschauen, in den Blick nehmen, in sein Wort schauen, Gemeinschaft mit ihm haben, umso mehr wird diese Liebe in uns reifen und wachsen und wird uns fähig machen. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt, sagt die Elberfelder in dem allerersten Vers. Wir werden zu einem Mensch nach dem Herzen Gottes. Ich möchte noch eine Station mit euch anschauen von David. Im Laufe der Zeit war es halt so, dass David war richtig erfolgreich. Wo der hinkam, da hat es geknallt. Er war beliebt beim Volk. Sie haben Loblieder über David gesungen im Volk. Und Saul wurde neidisch. Saul wurde richtig neidisch. Neid ist nicht gut, ehrlich nicht, ist nicht gut, macht kaputt. Sei nicht neidisch. Sei jemand, der segnet, der gerne liebt und der anderen ihren Erfolg gönnt. Und Saul konnte das nicht, er hat es David nicht gegönnt. Das Volk hat gesungen, hey, Saul hat 1000 Leute umgebracht, aber David 10.000. Wow, das hat ihn wahnsinnig gemacht, im wahrsten Sinn des Wortes. Er wollte David umbringen, er hat es nicht mehr ausgehalten, er konnte es dem anderen nicht mehr gönnen. Er jagte David nach und verfolgte ihn und wollte ihn umbringen. Dann kam eine Verfolgungsjagd und Saul macht mit seinen Männern eine Rast und sie haben in einer Höhle übernachtet und er schlief ein. David und seine Männer kamen nun in diese Höhle. Ganz still und leise haben sie sich reingeschlichen und sie fanden Saul schlafend. Und David legt schon die Hand an das Schwert. Soll ich oder soll ich nicht? Da sagten die Männer zu Davids, 1. Samuel 24, 5 bis 7. 1. Samuel 24, 5 bis 7. Da sagten die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Und danach geschah es. Da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meinem Herrn, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Wow. An dieser Stelle sehen wir eine Transformation von David. Der David, der am Anfang nur draufgehauen hat. Der David, der bis dato nicht in der Lage war, in Beziehung zu leben, wurde verändert, wurde verwandelt. Und hier zeigt er einen Charakter. David zeigt hier sein Herz, sein verändertes Herz, umgestaltet. Es wäre für ihn eine Kleinigkeit gewesen, sein großes Schwert zu nehmen. Er hätte es über David, über dem Saul, einfach nur fallen lassen müssen und es hätte ihn erschlagen. Und er wäre sein Peiniger für immer losgeworden. Und keiner hätte ihm was gesagt dagegen. Alle hätten ihn gefeiert. Aber er wusste, wenn ich das tue, mache ich einen gewaltigen Fehler. Und er hatte Ehrfurcht. Ehrfurcht nicht nur vor Saul als König, er hatte Ehrfurcht vor Gott. Weil er wusste, das wäre nicht richtig. Dieser Mann, auch wenn er mir was angetan hat, wenn er mich jagt, ist der Gesalbte des Herrn. Und hier zeigt David sein verändertes Herz, ein Herz nach dem Herzen Gottes. Wie ist das, wenn Jesus sagt, halt die zweite Wange hin, geh eine Meile mit, gib dein Leben ganz rein, gib dein Leben hin für ihn, für sein Königreich. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein, bedeutet, dass wir diese himmlische Perspektive haben. Wir schauen auf Jesus und wir beten ihn an und Gott fängt an, unser Herz durchzukneten, zu verändern und zu verwandeln. Was haben wir am Anfang gesagt? Du wirst zu dem, was du anschaust. Was hat David angeschaut? David hat auf Gott geschaut. Er hat sich Zeit mit ihm genommen. Er hat Primetime für sein Leben gesetzt. Es war für ihn oberste Priorität. Psalm 145, da kannst du lesen, ich will dich erheben. Ich will dich täglich loben. Ich will reden von den großen Taten Gottes. Ich will. Ich treffe eine Qualitätsentscheidung. Warum? Weil er weiß, dass im Anschauen seines Bildes, in der Begegnung mit ihm, sein Leben sich total verändert. Und ich glaube, es ist gut, vielleicht auch jetzt in diesem Moment, einfach mal einen Moment drüber nachzudenken, was schaue ich an? Was nehme ich in den Fokus? Was darf mich verändern? Auf der Bibelschule in Borea, da gibt es einen Satz, den lernt jeder, der da anfängt, und der lernt ihn am ersten Tag. Der heißt, Charisma ohne Charakter ist Katastrophe. Charisma ohne Charakter bedeutet Katastrophe. Der Prophet Samuel hat vorher in Kapitel 13 schon gesehen und hat zum Saul gesagt, pass auf Saul, deine Zeit ist abgelaufen, weil Gott wird sich einen Mann aussuchen nach seinem Herzen. Wir wissen von David, wie es weitergeht, das würde jetzt zu weit führen, wie sein Leben weiterging. Es gab Höhen und Tiefen, es gab Situationen, die vielleicht nicht gerade königlich waren, aber Gott stellt sich zu David, weil David ihn angebetet hat und alles von ihm erwartet hat. David war ein bußfertiger Mann und das ist etwas, was das Herz Gottes ausmacht. Ich möchte dich zu Folgendem einladen, vielleicht, dass wir einfach einen Augenblick Stille haben, vielleicht einfach auch die Augen geschlossen halten, wenn dir das hilft, darfst du die Augen zumachen, du kannst sie aber auch auflassen. Und ich möchte dich einladen, das mal auszuhalten, dir die Frage zu stellen, was schaue ich an? Und in was möchte ich umgewandelt, verwandelt werden? Und dann lade ich dich ein, du kannst das still für dich machen. Dann auch das Gott zu sagen, dem Geist Gottes einfach zu sagen, hey Gott, hier bin ich. Und du nutzt einfach diese Zeit jetzt.
Yeah. Hinein, dass wir es auch verstehen, wie du es meinst mit uns. Danke, dass dein Wort nicht so kompliziert ist, dass wir es nicht verstehen könnten, sondern dass du, Herr, Schöpfer des Universums, einfache Worte gefunden hast und einfache Geschichten noch erzählst, die uns dein Wesen erklären, sodass wir wirklich in der Lage sind, dich zu schauen und dich zu erkennen, wie du bist. Voller Annahme, voller Friede, aber auch voller Kraft und ja, Power, wo wir nicht nur Frieden und Trost finden, sondern auch wirklich Kraft, die Dinge umzusetzen, die du in unserem Leben vorhast. Halleluja. Ja, wir danken dir für diesen Gottesdienst, für dein Reden und für die Zeit, die du einfach mit uns hattest heute Morgen. Danke, dass du mit jedem Einzelnen mitgehst, nach Hause und auch durch die Woche. Und ich stelle uns so unter den Segen des Herrn. Der Herr möge einfach mit uns sein, bis wir uns wieder treffen hier. Danke, dass du mit uns bist als Gemeinde, mit jedem Einzelnen. Wir sind deine Kinder und du bist unser Vater. So segne uns. Sei mit uns und schenk uns deinen Frieden. Amen.